Es ist Dienstag, der 10. Dezember. Mein Name ist Max Ropas, das ist der Fever Pitch Podcast und wir reden heute über den VfB Stuttgart mit Mario Rieker. Los geht's!
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Mario, herzlich willkommen im Fever Pitch Podcast. Du warst letzten Freitag in Stuttgart beim Spiel gegen Union. Du bist diesen Mittwoch schon wieder in Stuttgart beim Spiel gegen Young Boys Bern in der Champions League. Wie bist du schon halber Stuttgarter? Hast du schon einen schwäbischen Akzent?
Moin Max, grüß dich. Danke für die Einladung. Das Lustige ist, ich könnte es. Ich komme ja ursprünglich aus, bin gebürtiger Schwabe. Also ich könnte, wenn ich wollte, aber ich will nicht mit dem Schwäbeln. Also, aber...
Ja, ist okay. Das überlässt du den anderen. Das überlässt du dem VfB, der ja im Moment in einer, wir gehen direkt rein, wir reden heute über Stuttgart in der generellen Situation, Rang 8 in der Tabelle, wichtiger Sieg gegen Union Berlin, jetzt ein sehr, sehr wichtiges Spiel in der Champions League gegen Young Boys Bern, die sind Bummeletzter in dieser 36 Mannschaften großen Liga. Pflichtsieg, ganz klar, das war es aber auch schon gegen Roter Stern Belgrad und da haben sie 5-1 verloren. Wie nimmst du gerade so diese Stimmung wahr zwischen diesen zwei wirklich sehr, sehr wichtigen Spielen in dieser Saison für den VfB?
Sehr aufgeräumt und klar, würde ich sagen. Also, wie gesagt, ich komme ja aus der Region und da kann man schon sagen, gibt es in den letzten Jahren schon, finde ich, eine ganz positive Entwicklung, dass es Sebastian Hoeneß und die Mannschaft auch geschafft hat, die Fans und das Umfeld insofern mitzunehmen, dass eine gewisse Erwartungshaltung, die beim VfB auf der Haupttribüne und Gegentribüne immer da ist, jetzt schon in einem Maße ausgeprägt ist, dass sie dort ein ganz gutes Gespür haben. Also Freitag gegen Union, erste Halbzeit war wirklich grottenschlecht, hat Sebastian Hoeneß dann selber auch gesagt, aber kein einziger wirklicher Pfiff zur Halbzeit. Also anstattdessen in der zweiten Halbzeit sogar nach dem 0-2, Stadion hat gebrannt, wirklich. Und dann war der Sieg natürlich auch angesichts des Spielverlaufs extrem wichtig in einer Phase, wo sie jetzt 4 Spiele in 10 Tagen hatten, also noch eine immense Belastung, sind dann im Pokal noch in Regensburg souverän weitergekommen. Aber klar ist trotzdem auch der eigene Anspruch, jetzt gegen Bern noch viel mehr. Ich glaube, in Belgrad wusste man selber schon, dass da eine Mannschaft zwar auch mit 0 Punkten wartet, aber die hatten davor auch schon Gegner wie Barca etc., dass die da gerade mit der Stimmung was abreißen konnten. Trotzdem ist 1-5 natürlich bodenlos gewesen, auch im Gesamtauftritt. Aber jetzt ist es schon beim VfB nicht nur, wir wollen dabei sein in der Champions League, sondern das Spiel gegen Bern will und muss man gewinnen. Und dann hat man noch 2 Partien übrig. Ein Spiel davon ist gegen Bratislava, was man auch ziehen sollte. Und dann hätte man genug Punkte auf dem Konto, um tatsächlich dann auch zumindest in diese Playoffs zu kommen. Und dann, früher hat man gesagt, international zu überwintern. Überwintern tut man ja eh, weil die letzten 2 Spiele erst im Januar sind. Aber dass man dann sozusagen auch noch eine Runde weiterkommt. Und dann, ehrlicherweise, finde ich, ist das insgesamt eine voll okaye Ausgangslage, gerade beim VfB.
Das stimmt. Das ist natürlich auch insofern wichtig für Stuttgart, jetzt diese Siege einzufahren, weil in der Bundesliga geht es ja auch direkt Mitte Januar schon weiter, auch wieder Pflichtsiege, die man hat. Also man spielt jetzt noch vor Weihnachten gegen in Heidenheim, auch immer schwierig, dann zu Hause gegen St. Pauli, Pflichtsieg, ist einfach so. Und dann geht es danach weiter in Augsburg im neuen Jahr. Und dann musst du zu Hause gegen RB Leipzig so ein direktes Duell auch vielleicht mal wenigstens nicht verlieren. Und dazwischen kommen ja dann schon 7. Spieltag in der Champions League. Also das ist ja ein richtig krasser Januar, wo es früher gar nicht gespielt wurde. Jetzt hast du da 5, 6 Pflichtspiele. Stuttgart muss jetzt als Mannschaft funktionieren, jetzt schon natürlich. Und der Kader, der ist natürlich breit. Ne? Also da wurden sehr viele Spieler verpflichtet. Aber dieser breite Kader wird ja jetzt komplett schon in die Pflicht genommen, weil eben so viele Spieler verletzt waren, verletzt sind, jetzt langsam vielleicht wieder reinkommen. Wie nimmst du den Kader, diese Mannschaft auch gerade wahr? Nick Woltemade, bestes Beispiel, auf der Bank gesessen, aber dann der wichtigste Mann gewesen. Das, solche, ich sag mal, Joker kannst du dir manchmal leisten, aber du musst irgendwann auch die richtige Mischung auf der Startelf finden, damit du halt direkt funktionierst.
Ja, das ist richtig. Stuttgart insgesamt ein Drittel der Tore durch eingewechselte Spieler erzielt. Das ist schon immens. Es spricht auch dafür, dass da ein gewisses Händchen für In-Match-Coaching bei Sebastian Hoeneß vorhanden ist und dass dieser Kader insgesamt funktioniert. Ich finde, ganz beispielhaft ist dafür das Tor, was Karasor macht, sein erstes überhaupt in 118 Bundesligaspielen und wie da die Bank ausgeflippt ist. Also Bredlow und Keitel, die sonst gar keine Rolle spielen, glaube ich, die ersten neben den verletzten Undav und Leveling, die da in dieser Jubeltraube waren. Also spricht für mich dafür, dass diese Mannschaft homogen im Kader geschlossen als wirklich, es ist eine Teamsportart Fußball, du brauchst immer den ganzen Kader, auch in der Haltung auf dem Trainingsplatz unter der Woche, um dann immer da zu sein. Und das ist bei Stuttgart gegeben. Und was bei Stuttgart auch wirklich gegeben ist, deswegen, du hast es angesprochen, Kader breit, aber muss sich halt so langsam ein bisschen finden. Ich finde, bei Stuttgart ist einer der Vereine, wo man das am besten sieht, wie wichtig eine Spielidentität, eine Philosophie und die Werte, die der Trainer vermittelt, wichtig sind. Denn natürlich kannst du bestimmte qualitative Abgänge nicht 1:1 ersetzen. Aber das System Hoeneß funktioniert an guten Tagen immer. Also jeder weiß, was seine Aufgabe ist und was der Trainer von ihm will. Dass es das jetzt in dieser Phase Up and Downs gibt, glaube ich, ist für einen Verein wie Stuttgart aktuell, die ja vor 2 Jahren noch fast abgestiegen sind, nicht anders aufzufangen. Deswegen würde ich die Gesamtgemengelage schon eher positiv betrachten wollen.
Das kann ich auch verstehen, weil wenn man auf die Tabelle in der Bundesliga guckt, Tagesgeschäft, sind es ja bis auf Platz 5, was ja so das Minimalziel, je nachdem, wie Platz 6 dann auch reicht, wegen Pokal und allem. Platz 5 ist ja schon so das Ziel, das ist ein Punkt aktuell. Da steht Borussia Dortmund, der Verein, der ihnen 2 der besten Spieler für gutes Geld weggekauft hat. RB Leipzig ist davor mit dann insgesamt 4 Punkten mehr, 24 Punkten auf Rang 4. Frankfurt ist dabei, die Wolfsburger sind dabei. Stimmt, ich glaube, die sind Fünfter, ne? Aber ist auch egal. Alles ja. eine Kragenweite aktuell. So, und Stuttgart hat ja eigentlich schon das Tal durchschritten mit manchen Spielen, mit manchen Verletzungen. Ermedin Demirovic, der teuerste Neuzugang, abgesehen mal von Undav, der aber schon da gespielt hat, ist ja nicht der 1:1 Gerassi-Ersatz. Er hat zwar auch die 9 auf dem Trikot, er hat auch die Verantwortung, Tore zu schießen, aber er spielt ja ganz anders. Findet Hoeneß im Sturm, jetzt auch mit Nick Woltemade, der ja größer ist, aber der ja viel mehr dieser mitspielende Stürmer ist, dieser Kombinationsspieler. Findet er gerade da eine Mischung und lässt vielleicht dann auch mal Spieler, die nicht das aktuelle Formhoch haben, dann mal draußen, denen er vielleicht aber schon besser vertraut hat in der Vergangenheit?
Ich glaube, das ist eine sehr gute Frage, Max, tatsächlich. Das ist,
Dankeschön.
Ich glaube, dass grundlegend das Vertrauen von Hoeneß schon in alle Spiele gegeben ist. Es gab Anfang der Champions-League-Saison auch mal die Partie gegen Prag, meine ich, als dann noch erst ein Stenzel beginnen durfte, weil er, glaube ich, der Trainer so ein bisschen noch der Meinung war, dass ein Amari Chase noch nicht ganz so weit ist, so ganz junge Spieler. Aber vorne, natürlich hat er seinen grundlegenden Bausatz, also wenn man es zum Beispiel auch sieht, wie Stiller war zwischendurch verletzt. Ne? Das ist für mich mit eine der tragenden Säulen beim VfB. Der spielt auch in der Champions League europaweit mit die meisten linienbrechenden Bälle. Und dann ist es beim VfB grundlegend schon immer wichtig, dass sie schaffen, das war dann auch die Änderung in der zweiten Halbzeit gegen Union, dass sie dann mit Woltemade und Demirovic in der letzten Reihe ein bisschen mehr Stürmer am Start hatten und Mio hat sich mehr so zwischen die Ketten fallen lassen, also um da dann auch eine Variabilität reinzubringen. Also würde ich prinzipiell sagen, Hoeneß vertraut seine Art, Fußball spielen zu lassen und die Spieler gehen das mit und welcher Name dann hinten auf dem Trikot steht, ist sekundär, würde ich sagen.
Und das ist ja sehr, sehr positiv für einen Verein, der absolut auf Verkäufe angewiesen ist. Also man kann jetzt immer dieses Bild der geizigen Schwaben durchziehen, aber das ist es ja in dem Sinne nicht. Denn wir dürfen nicht vergessen, Stuttgart hat mehr Ablöse gezahlt im Sommer als eingenommen. Da kommt dann die 26,5 Millionen für Undav zusammen, Demirovic, Spieler wie Aldakil, der noch gar nicht also er hat ein Spiel gemacht bisher. Der ist noch gar nicht drin, der Innenverteidiger, der für 9 Millionen aus Burnley gekommen ist. Viele Spieler fest verpflichtet, die letztes Jahr schon geliehen waren, das waren insgesamt 4. Da kam noch ein Leveling dazu, ein Roo, Sergio. Also das ist ja schon wirklich ein Commitment auf diese Mannschaft gewesen. Im Hintergrund weiß aber auch wohlgemut der Sportdirektor, Hoeneß der Trainer, über den wir nochmal extra sprechen, dass Spieler wie Enzo Mio, Jamie Leveling, die haben eine Ausstiegsklausel, das ist zuletzt öffentlich geworden, das Interesse ist öffentlich geworden, von Dortmund unter anderem, aber auch ein Angelo Stiller wird, wenn er so weitermacht, wenn er die Statistiken auflegt, die du gerade genannt hast, wird der auch nochmal für andere Vereine interessant, gerade wenn es vielleicht auch nicht international klappt. Wenn du in Stuttgart gerade bist und wenn du auch viel sprichst, was ist so der langfristige Masterplan? Geht das so weiter? Ist auch das Scouting und das ganze Kaderplan dahinter, ist das darauf vorbereitet, dass auch in den kommenden Jahren Stuttgart sich auf dem Level etablieren kann?
Jein, würde ich sagen. Also auf dem Level etablieren, du hast ja gerade vorhin, als du die Tabelle genannt hast, das auch schon mit angerissen, wie eng da diese Spitze rund um die Champions-League-Plätze ist. Also das muss ein absolutes Best-Case-Szenario sein, da wieder unter die ersten 4 zu kommen, weil da natürlich Teams sind, die auch eine Menge guten Background haben auf finanzieller Ebene, den der VfB ja schon auch ein bisschen hat. Also da gibt es Vereine, die deutlich weniger Sponsoren im Rücken haben, die noch ein bisschen mal vielleicht was aus der Tasche rausziehen könnten. Das zum einen, deswegen eher dieses der negative Teil des Jeins, und der positive Teil des Jeins ist aber, glaube ich, dass alle Spieler, die da gerade sind, schon wissen und spüren, was sie an diesem Verein haben, an diesem Umfeld. Das schafft gerade wieder eine immense Energie zu entfachen. Das weiß, glaube ich, auch Sebastian Hoeneß, der sicherlich genau wie die von dir genannten Spieler früher oder später umworben werden wird. Vielleicht ist er auch schon umworben worden und hat da schon das ein oder andere abgelehnt. Ich finde, das ist ja, davor darfst du auch insofern keine Angst haben, weil das bringt Erfolg mit sich. Und das ist eine Mannschaft und ein Trainer, die erfolgsgetrieben sind. Das spürst du, die streben nach dem Nächsten. Und das Nächste wäre für mich eine solide Saison, sich wieder für internationales Geschäft zu qualifizieren. Ist, glaube ich, auch die Europa League in Ordnung. Da wären inzwischen auch alle mit einverstanden, sich für die K.O.-Runde der Champions League qualifizieren und dann peu à peu diesen Entwicklungsschritt weiterzugehen. Und das Wichtigste ist tatsächlich, dass du einen Trainer hältst. Weil, wie ich gerade gesagt habe, also das System Hoeneß funktioniert, egal welcher Name auf der Rückennummer, auf dem Trikot steht. Und selbst wenn sie dann, Stand jetzt behaupte ich das, namhafte Abgänge hätten, würden sie durch langfristiges Scouting und einen sogenannten Schattenkader, den man sicherlich in der Schublade hat, das wieder auf eine gewisse Art und Weise auffangen können. Du wirst als VfB Stuttgart bestimmt keine Transferperiode bestreiten können wie die Bayern oder andere Vereine und sagen, jeden Sommer ist tatsächlich erstmal auf dem Papier der Marktwert größer und man kriegt die besseren Spieler, sondern es müssen schon auch Spieler sein, wo man die Idee hat, dass sie vielleicht unter ihm, Sebastian Hoeneß ist ein Trainer, der Spieler besser macht, werden besser, sie kosten irgendwann mehr, man hat wieder diesen Erlös und spielt dieses Spiel im besten Fall immer für seine eigene positive Wendung weiter.
Hast du denn eine Idee, weil Sebastian Hoeneß ist ja nun mal vielleicht der gerade heißeste deutsche Trainer, vielleicht nicht, also optisch müssen andere beurteilen, aber er ist einfach der Trainer, der innerhalb von 2 Jahren, jetzt knapp oder anderthalb, sich von einem Unbekannten oder vielleicht wo viele sich unsicher waren, wofür steht er denn? Der war jetzt in Hoffenheim, der war da mal kurz bei den Bayern in der zweiten. Ist das jetzt nur, weil er den Nachnamen hat? Zu dem Trainer entwickelt, den wahrscheinlich alle haben wollen. Wenn Xabi Alonso sagt, ich gehe zu Real Madrid oder ich gehe zu einem anderen Verein, der mich gerade haben will, dann muss Sebastian Hoeneß die erste Adresse sein für der erste Anruf sein für Simon Rolfes, den als Nachfolger zu holen. Das macht schon vom Fußball her Sinn, weil der Fußball sich ja schon ähnelt. Wohin strebt Sebastian Hoeneß? Glaubst du, das ist ein Typ, der weiß, was er in Stuttgart hat, das weiß er bestimmt, aber der eher einer ist, der jetzt schon die nächsten Schritte gehen will oder der vielleicht nochmal 2-3 Jahre in dem gewohnten Umfeld bleiben will und vielleicht auch mal die ein oder andere Krise mit diesem Verein durchleben möchte?
Ich nehme ihn immer als einen sehr aufgeräumten, sehr reflektierten, sehr ehrlichen Charakter wahr, einen, mit dem du gut reden kannst, der klare Ansichten hat, der auch weiß, wo er selbst und das Team steht. Deswegen würde ich vermuten, dass er, bevor er einfach durch die nächste Tür, die aufgeht, durchgeht, dass er erstmal irgendwie sich noch weiter in seinem Wohnzimmer sehr gemütlich macht und das vielleicht noch ausbaut und einen schönen neuen Schrank reinstellt etc. Weil ich glaube, der ein oder andere hat auch schon Beispiele geliefert, dass einfach immer direkt den nächsten Schritt zu gehen, bei Spielern, finde ich, sieht man das noch viel häufiger als bei Trainern, aber dass das auch daneben gehen kann. Und du hast gesagt, der weiß, was er in Stuttgart hat. Ja, das ist so eine Floskel, aber bei ihm ist es das nicht nur. Ich meine, der saß selber als Kind da auf der Tribüne, der hat eine Verbindung zu dem Verein. Der wird bestimmt auch aufgezeigt bekommen, was für eine Kraft und ein Potenzial der VfB Stuttgart noch dahinter hat. Und wenn da jetzt nicht irgendwie 5 Leistungsträger gehen, ohne dass sie halbwegs adäquat ersetzt werden, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass der mindestens noch eine, wenn nicht sogar 2 Jahre in Stuttgart Trainer ist.
Das ist eine Ansage. Das wäre auch, finde ich, wichtig für die Bundesliga, weil die Bundesliga davon lebt, dass Frankfurt oder Stuttgart, diese Vereine, die früher mal Gladbach eine Zeit lagen, die für, ich sag mal, die überperformt haben, die aber auch dann Fans mitgenommen haben, die eben wirklich, es ist einfach geil, wenn da wirklich mal ein 10.000 Block irgendwo ist und dann am Mai irgendwo feiert und auch international jetzt mitreist. Und ich würde es mir wünschen, dass er das dann macht, weil so ein Trainer, der da hängt, wie du schon sagst, viel mehr dran, weil diese ganze Spielphilosophie auf ihn aufbaut. Und wenn wir jetzt so über, du hast ja auch ein bisschen was mit Werder Bremen am Hut. Wenn man jetzt darüber nachdenkt, Ole Werner zu nehmen, so, der kam jetzt, letztens habe ich diese, also ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe, aber es ist ja vielleicht sogar ganz logisch, dass man auch einen jungen Trainer nimmt, der jetzt schon was geleistet hat, der aus wenig viel macht aktuell, dass man den nimmt. Aber der lässt ja einen ganz anderen Fußball spielen und der hat eine ganz andere Ansprache wahrscheinlich auch als Hoeneß. Das kann ja gar nicht ohne Reibungsverlust gehen. Und das ist ja eben das, was, und ich finde, da sollte Stuttgart jetzt, um es mal nach vorne zu formulieren, vielleicht ein bisschen offensiver sein, ein bisschen mutiger sein, wie es Frankfurt zuletzt getan hat. Und im Vergleich zu anderen Vereinen, die vielleicht diesen Schritt mal nicht gegangen sind, dann doch so ein bisschen mal so, ich weiß nicht, wie das Problem ist, aber so diesen, wir sind der VfB Stuttgart, wir haben hier 60.000 im Stadion, wir sind letztes Jahr Zweiter geworden, wir sind besser als die Bayern, das muss doch rüberkommen. Und ich glaube, wenn es ein Verein aktuell schaffen kann, dann der VfB Stuttgart.
Ja, bin ich auf der einen Seite bei dir. Es ist, glaube ich, aber eine ganz schmale Gratwanderung. Ich kann mich, das habe ich zu Beginn der Folge mal angesprochen, komme ja da aus der Region und jetzt in der Vorbereitung auf das Spiel gegen Bern habe ich auch wieder geguckt, ach stimmt, die haben schon mal gegeneinander gespielt, 2010 in der Europa League. Und da waren 15.000 im Stadion. Und das war so die Phase, 3 Jahre, nachdem man Meister geworden ist, und es war alle, wir haben eine Bosch, wir haben Porsche, wir haben Mercedes, bei uns gibt es immer nur Top 3 und wenn wir dann mal in die Europa League kommen, dann lassen wir sogar unsere Dauerkarte verfallen. Und das ist jetzt anders. Ja. Und das meine ich damit mit diesem, das Erwartungsmanagement auf eine gewisse Art und Weise einsortieren. Klar haben die scherzhaft Leute gesagt nach der Vizemeisterschaft letzte Saison, naja, jetzt sind wir Vizemeister, nächstes Jahr müssen wir die Meisterschaft angreifen. Aber das ist ja Quatsch. Aber auf der anderen Seite bin ich schon auch bei dir und ich glaube, das hat Sebastian Hoeneß und die Mannschaft aber schon drin. Das meinte ich mit diesem, der sortiert es schon gut ein, wenn es mal nicht läuft, die Phase, und sagt dann auch, wir haben Verletzungsprobleme, wir haben Umbruch, aber unser Anspruch, unsere Haltung muss sein, dieses Spiel zu dominieren, das besser zu machen. Und da erkenne ich schon ein gewisses Selbstverständnis. Also das bei Bayern wird man jetzt sagen, mir ist an mir. Weiß nicht, können ja mal die ZuhörerInnen sagen, ob mir fällt jetzt selbst als gebürtiger Schwabe nicht das Pendant dazu ein, aber
Schaffe,
Champions League oder so. Ja.
Mannschaft baue. Das ist natürlich auch gibt ja auch ein ganz anderes Vertrauen, so jedem einzelnen Fan, jedem einzelnen verantwortlichen Manager, Trainer, Spieler auch, wenn da eben nicht diese Diskrepanz ist, wie du es gerade gesagt hast, Meisterschaft, alle jubeln durch die Stadt Und dann 3 Jahre später, manche Spieler werden es ja dann noch erlebt haben, kommt gar keiner mehr. So 15.000. Also das darf es ja nicht sein. Und ich glaube, dass man da gerade auch bei solchen Traditionsvereinen immer so diesen schmalen Grat finden muss. Aktuell finde ich es nämlich wichtig zu sagen, du spielst Champions League, das ist ja eine Ehre. Für jeden Fan ist das, auch wenn jetzt der Modus sich geändert hat und wenn vielleicht manches nicht mehr so ist wie früher, immer noch Wahnsinn, wenn wenn es gegen die großen Mannschaften geht. Ich glaube, gegen PSG geht es dann am letzten Spieltag zu Hause. Das wird ja ein Fest. Das wird ja ein Fest. Da wird es wahrscheinlich auch noch direkt ums Weiterkommen gehen gegen PSG. Dafür bist du ja Fan. So, dann darfst du aber nicht auf der anderen Seite so dieses, finde ich, dieses leichte Jammern und Beschweren über Doppelbelastung anbringen. Und ich glaube, das müsste jetzt so, wie nimmst du das gerade wahr? Weil das so ein bisschen durchgeklungen ist die letzten Wochen, als so, das kann natürlich auch mal vorkommen nach dem Spiel, aber dieses so leichte Lamentieren, ich finde, das setzt ab einem gewissen Punkt Signale, die du als so großer Verein, der ein Selbstbewusstsein vor sich tragen muss, die falschen Signale.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich hatte auch kurz einmal so ein bisschen mit den Augenbrauen gezuckt, als es gerade auch um diese Liste ging bei der UEFA, der Meldung, wo dann ja einige Spieler, die man jetzt gut gebrauchen könnte, zum Beispiel Woltemade oder so, nicht draufstehen konnten.
Richtig.
Wo dann auch mal das relativ offensiv angesprochen wurde, wo ich mir dann auch dachte, ja gut, die UEFA-Regel kann man schon in Frage stellen und wie die angegangen wird und wie beschränkt man dadurch ist. Andererseits, das ist schon immer so. Also die letzten Jahre nie was anderes gehört. Warum macht ihr das Thema auf? Das war so ein kleinen Zeitfenster tatsächlich.
Da muss man vielleicht nochmal kurz sagen, für die es nicht wissen, Woltemade wurde nicht für die Champions League nominiert, weil du eine gewisse Anzahl an Local Playern brauchst, also Spieler, die im Verein ausgebildet wurden. Davon hat Stuttgart gar nicht so viele. Und bei Enzo Mio ist es, glaube ich, irgendwie 1-2 Tage gewesen, die da gefehlt haben an der Berechtigung, also die zu der Berechtigung, ihn als Local Player zu zählen. Ja, die haben da halt gefehlt. Und das hat dann verhindert, dass zum Beispiel ein Woltemade, der jetzt einer der wichtigsten Spieler ist aktuell, in der Champions League nicht spielen darf, bis zum Ende der Gruppenphase auf jeden Fall.
Ja. Genau, und das war auch etwas, was mich irritiert hatte. Jetzt würde ich aber behaupten, die letzten Tage ist das schon wieder mehr zu einem, wir schaffen das gemeinsam und jeder spielt zu dem Zeit, wenn er kann und ist wichtig für die Mannschaft. Und jetzt ist es, als hätten sie deine Gedanken gelesen. Aber jetzt ist das irgendwie kein großartiges Thema mehr gewesen, zumindest rund um die Mannschaft und im direkten Umfeld. Was ich auch, genau wie du sagst, absolut richtig finde. Da muss man jetzt einfach mit dem arbeiten, was da ist. Es waren knackige 10 Tage. Jetzt hat man zwischen Freitag und dem Mittwoch eine längere Verschnaufpause. Und dann sollten auch jetzt die Spieler, die dann in der Champions League berechtigt sind, alle mit frischen Beinen da reingehen in dieses wichtige Spiel gegen Bern.
Wie glaubst du, würde ein VfB Stuttgart, also was wäre los in der Stadt, wenn man es jetzt wirklich schafft, in diese K.O.-Runde zu kommen? Das wird ja auch nochmal ein bisschen anstrengend, aber ist ja erstmal, das ist ja geil, dass es anstrengend ist. Was glaubst du, was Stuttgart so in einem Spiel reißen kann? Denn du hast sicherlich das Spiel gegen Juventus Turin verfolgt. Du bist ja Kenner der Serie A außerdem auch noch. Das war das beste Spiel der Saison, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und da hat man ja gesehen, was in einem Spiel möglich ist. Also Stuttgart kann ja gefühlt jeden schlagen. Also Real Madrid war ja auch nicht so weit entfernt im ersten Spieltag.
Ja, definitiv. Also hat jetzt nach dem Unionsspiel der Kapitän Carrasso auch nochmal zu mir im Mikrofon gesagt, wo er gemeint hat, hey, wenn wir so spielen, wir haben heute mal wieder gemerkt, wie gut wir eigentlich sein können. Also, wenn wir alles umsetzen, zumindest in der zweiten Halbzeit. Juve-Spiel war krass von Stuttgart. Ich muss ehrlicherweise insofern ein bisschen Wasser in den Wein gießen, dass ich da auch schwer enttäuscht von Juve war, die da auch. Und ich glaube, das hat auch was mit dem neuen Champions-League-Modus zu tun. Die hatten da vorher schon 2 Siege eingesammelt und sich vielleicht so ein bisschen gedacht, naja, Top 8 wird schwierig, aber wir haben jetzt eigentlich schon mal genug Punkte für die Top 24 und hat er ja vor dem Spiel in einem sehr angeschlagenen, dünnen Kader bei Juve dann noch Stammspieler rausrotiert. Das fand ich sehr überraschend und war auch der erste richtig, richtig schlechte Auftritt von Juve und dem neuen Trainer. Hat sich die letzten Wochen fortgesetzt, also da hat man sich selber, glaube ich, so ein bisschen den Zahn gezogen, aber da steht man auf einem ganz anderen Blatt Papier. Und um deine Frage zu beantworten, ich habe jetzt gegen Prag war ich schon da, jetzt gegen Bern werde ich wieder da sein Und man wartet natürlich immer noch auf den ersten Champions-League-Heimsieg. Ich glaube, das würde denen extrem viel bedeuten. Und gegen Bergamo habe ich es nur vom Fernseher gesehen. Also da hat natürlich dauerhaft die ganze Kurve gebrannt, plus Gästebock. Also das Neckarstadion kann eine unfassbare Kraft in Kraft setzen. So.
Ja.
Und das sind schon ganz magische Nächte in Stuttgart, muss man einfach sagen. Und da kommen wir wieder auch an den Punkt zurück, dass man da schon einfach dankbar ist für jeden Abend, an dem da die Champions-League-Hymne läuft. Und wenn es dann noch ein Spiel dazukommt, dann wäre das der Wahnsinn.
Und also vielleicht kann man das jetzt nicht auf Stuttgart beziehen, aber dieser neue Modus, du hast jetzt ja, du bist ja mittendrin, du kommentierst ja jede Woche mindestens einmal Konferenz oder Einzelspiel und dann vor Ort oder im Studio. Wie nimmst du diesen Modus wahr? Ihr habt ja auch gerne damit geworben, das wird die beste Champions League aller Zeiten. Ist sie das denn? Siehst du da schon, also was für Änderungen, du hast jetzt das von Juventus angesprochen, ist das so das, was man sich vorgestellt hat? Ist es so das, was du dir vorgestellt hast? Weil ich sehe die Vorteile am letzten Spieltag, eine Konferenz mit 18 Spielen, wo alles passieren kann, aber ich sehe jetzt auch so ein bisschen so dieses, ja, was muss Liverpool jetzt noch leisten in den nächsten zwei Wochen, außer jetzt vielleicht zu gucken, dass sie nicht Neunter werden. Alles andere zieht vielleicht mal so ein bisschen die Emotion raus, die du sonst in einer alten Gruppenphase ganz anders gehabt hättest.
Ja und nein. Also ich glaube irgendwie früher, ich kann mich auch noch an Gruppenphasen erinnern, wenn du dann auch dann irgendwie Liverpool in einer Gruppe mit Bratislava und Celtic hast, dann schießen die auch zweimal 10-0 aus dem Stadion, dann sind die auch schon so gut wie durch. Ich war ehrlicherweise, muss ich auch sagen, auch wenn ich da natürlich bei dem Arbeitgeber angestellt bin, war auch skeptisch, ob der neuen Situation und der Anzahl der Spiele. Bislang bin ich mega positiv überrascht, weil das ist jede Konferenz, in der ich kommentieren darf, ist richtig geil. Du hast dann trotzdem auf einmal so Vereine wie Stade Brest, die keiner auf dem Schirm hatte, und dann gewinnen die in den ersten drei Spieltagen auf einmal. Und ja, es gibt immer noch diese klaren Vereine, die abschmieren. Die gab es davor in der Gruppenphase aber auch schon. Und trotzdem sind viele von diesen Vereinen immer noch halbwegs in Schlagdistanz. Und du hast auch immer noch Vereine wie PSG, die aktuell noch unterm Strich stehen. Nicht mal in den Top 24 sind, die da auch noch performen müssen. Also ist insgesamt, glaube ich, nicht jedes einzelne Spiel über 90 Minuten gesehen. Aber in der Masse und dann zum Beispiel gerade auch in der Konferenz Shepherds immer an allen Ecken und Enden. Da bin ich auf jeden Fall positiv überrascht worden.
Ja, die entscheidende Phase kommt jetzt. Also ich glaube, die ersten Entscheidungen können jetzt mal wirklich diese Woche kommen. Also wer ist sicher weiter unter den ersten acht? Wer ist sicher raus? RB Leipzig muss ja zum Beispiel endlich mal punkten, wenn man das denn mit ihnen hält. Und andere Mannschaften können wenigstens in diese Top 24 schon mal sicher reinkommen. Wird richtig spannend und wird da dann auch für Stuttgart nochmal, weil es ja auch dann nicht mehr diese Europa League Abstiege gibt oder so, das ist natürlich, du kannst dann aufs Ganze gehen. Du kannst wirklich deine Saison da auch finanziell richtig, richtig gut machen. Und das sind ja jetzt die Spiele. Du hast jetzt einmal das in Sand gesetzt gegen Belgrad, aber jetzt Bern und dann Bratislava nach der Winterpause. Ja, da muss dieser Verein diese Kraft entwickeln und da dann vielleicht auch, du hast gerade Stadt Brest genannt, in anderen Ländern sagt man vielleicht, oh, Stuttgart, what is that? Long time no see. Und jetzt kommen sie wieder rein und dann wäre die Saison unter einem ganz anderen Narrativ, als ich dir die Anfrage geschickt habe, weil da haben sie noch nicht gewonnen gegen Union. Da haben wir uns gedacht, so, okay, was ist denn jetzt? Das sind jetzt zwei richtig wichtige Spiele. Steht 0-2 zur Pause. Ich dachte, worüber reden wir denn da nächste Woche? Und dann könnte es schon wieder ganz in die andere Richtung gegangen sein. Das macht's am Ende ja aus.
Ja, das ist es. Es ist immer, es liegen 90 Minuten zwischen zwei kompletten unterschiedlichen Erzählsträngen, die man rangehen kann. Aber deswegen nochmal, glaube ich, ist es ganz wichtig, diese Gesamtsituation beim VfB auch so zu bewerten, wie sie ist. Es ist hinten fehlen Waldemar, Anton und Ito, vorne hat man Guirassy verloren, man hat, glaube ich, zwischenzeitlich nach, ich kann mich erinnern, ich war da bei dem 5-1 gegen Dortmund im Stadion, da dachte ich jetzt, in der Retrospektive war dieses deutliche Ergebnis vielleicht gar nicht so geil, weil da haben schon auch viele wieder gedacht, so, oh, läuft alles wie von alleine, Chef Chabot hat Guirassy in der Tasche, aber ohne ihm dazu nahe treten zu wollen, Chef Chabot ist nicht Waldemar Anton. Und das ist ein guter Bundesligaspieler, aber bestimmt noch kein überragender. Und da gibt es einfach gewisse Baustellen, die schon auch, wenn man es komplett objektiv betrachtet, dafür sorgen, dass man in so einer Saison ein Auf und Ab hat. Und du hast es vorhin gesagt, die haben letztes Jahr schon auch überperformt. Das war sehr, sehr gut. Diese Saison, die haben gegen Mainz ein Heimspiel gehabt, wo sie in der Nachspielzeit das 3-3 kassieren, rechne da noch die 2 Punkte auf, aber dann sind wir schon wieder im Konjunktiv und wäre, dies, das, ne? Also, aber ich glaube, deswegen mögen wir Fußball, deswegen kannst du jede Woche drüber diskutieren, du kannst jede Woche eine neue Geschichte erzählen. Ja, that's it.
Das ist es doch. Und als Bremer kriegt man es dann vielleicht auch doch noch verschmerzt, dass Nick Woltemade jetzt woanders seine Tore schießt. Mario, vielen Dank dir. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, gute Reise nach Stuttgart. Hört rein, schaltet rein, wenn er morgen kommentiert. Sehr wichtiges Spiel für den VfB. Ansonsten auf Instagram verfolgen. Entschuldigung, ich habe hier gerade so eine kleine Attacke in der Nase gehabt. Aber das ist auch in Ordnung. Das heißt, beenden wir es hier. Danke, Mario. Hier morgen wieder bei Fever Pitch einschalten und bis zum nächsten Mal.
Danke, Max.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.